Radio Zusa.
Wie im Himmel, so auf Erden. Eine kirchliche Sendung bei Radio Zusa.
Heute hören Sie an dieser Stelle einen Radiogottesdienst aus dem Kirchenkreis Lüchow-Dannenberg mit Vikarin Heike Sieberns aus Damnarz, Langendorf und Quickborn. Außerdem haben Lukas Pieper, Wilko Sieberns und Pastor Jörg Prahler an diesem Gottesdienst mitgewirkt. Und Frederik Holst, der auch für diese Bürgerfunksendung verantwortlich ist. Dieser Gottesdienst kommt ein wenig anders daher. Es ist ein Hörspielgottesdienst. Viel Freude beim Zuhören.
Irgendwo muss sie doch sein. Irgendwo hier habe ich sie hingesteckt.
Kaspar steht vor einem Regal, das bis unter die Decke reicht und sich über die komplette Wand erstreckt. Es ist über und über mit Schriftrollen vollgestopft. Als einer der berühmtesten Sternendeuter des Morgenlandes hat er sich einen Namen gemacht. Zu Recht. Denn er hat die Schriften studiert. Und er versteht die Zeichen. Meistens. Zeichen, die ihm der Himmel gibt.
Himmel, Herrgott! Der sich einst als Vater, Sohn und Heiliger Geist zeigen wird. Wo ist das vermaledeite Ding?
Kaspar stellt sich nochmal auf den hölzernen Tritt, der mit seinen vier Beinen einfach nicht gerade stehen will, und wühlt in der Abteilung Sterne der Regentschaft. Er zieht flink die Rollen heraus, wirft einen kurzen Blick darauf und schiebt sie wütend wieder zurück.
Suchst du die hier?
In der Tür steht Balthasar. Lässig am Türrahmen angelehnt, hält er eine Schriftrolle hoch, die besonders alt zu sein scheint. Das Pergament sieht aus, als hätte jemand schon zum zweiten Mal Kaffee darüber ausgekippt. Nicht nur schmutzig, sondern auch gewellt. Kaspar dreht sich abrupt über seine Schulter zur Tür. Der Tritt kippt von rechts nach links, was Kaspar nicht zu beeindrucken scheint. Schließlich steigt er am Tag bestimmt 9 bis 10 Mal auf dieses Teil.
»Wieso hast du die Rolle?« Hättest ja mal einen Zettel hinlegen können. Ich suche mir hier seit über einer halben Stunde einen Wolf.
Ganz ruhig. Die Schriftrolle ist ja da. Komm erstmal von dem klapprigen Teil runter. Und setz dich. Ich will mit dir reden. Du brichst dir noch den Hals. Melchior und ich sind uns nicht sicher. Wir wollen wissen, was du denkst.
Und wo ist der Gute?
Fragt Kaspar, während er von der kleinen Leiter steigt.
In der Bibliothek. Er prüft noch einmal die Prophezeiung. Er kommt später her.
Kaspar schiebt mit seinem Unterarm seinen Schreibtisch frei und breitet die Schriftrollen aus. Mit angestrengtem Blick studieren die zwei Sternendeuter, was die Rolle zeigt. Es sind viele kleine Skizzen, die auf den ersten Blick nur aussehen wie geometrische Figuren. Kugeln, Kreise, Quadrate, Würfel, Kegel und Zylinder. Und daneben kleine Notizen, die kaum zu lesen sind. Diese Skizzen und Notizen sind um die Mitte herum angeordnet. Dort ist ein Ausschnitt aus der Landkarte zu sehen. Ein Stadtname ist rot umkringelt. Bethlehem.
Sag mir noch mal, was du beobachtet hast.
Bricht Kaspar in die denkerische Ruhe hinein. Balthasar hebt den Kopf, geht an das große Fenster und guckt eine Weile zum Himmel. Dann fängt er an zu erzählen.
Eine kalte Nacht, eine klare Nacht. Das Sternbild des Löwen stand über der Erde. Als es langsam zu dämmern begann, schritt die Venus auf den Jupiter zu. Die Venus hielt kurz inne und verschmolz für einen Atemzug mit ihm. Ihr Leuchten erhellte den Horizont, eine kleine Sonne der Nacht, helle Strahlen in der Dunkelheit. Und dann ging die Venus weiter ihres Weges. Seitdem leuchtet der Jupiter kräftiger als alle Jahre meiner bisherigen Aufzeichnungen und er rotiert in anmutender Langsamkeit. Oberhalb des Königssterns, dem Regulus, dem Hauptstern des Sternbildes dieser Nacht, dem Löwen.
Kaspar Kaspar steht immer noch an der Schriftrolle. Die Arme sind über seinem kleinen Bauch verschränkt. Er nickt bedächtig und starrt wieder auf die Zeichnung.
Die Sache ist für mich eindeutig. Die Schriften sagen das auch. Ich habe sie schon durchgesehen. Melchior wird es uns gleich bestätigen. Die wichtigste der Prophezeiungen scheint mir diese. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im finstern Lande, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende. Willst du die anderen Prophezeiungen noch hören?
Balthasar winkt ab und schüttelt mit dem Kopf.
Nein, nicht nötig. Ich würde sagen, wir sind uns einig. Wer hätte das gedacht? Dass es passiert, während wir leben. Ich werde gleich mein Kamel beladen und Richtung Stern reiten.
Aber doch wohl nicht alleine. Ich räume mir schnell zusammen und komme mit. Diesem Herrscher gebührt die Ehre von uns allen, die wir hier auf Erden weilen.
Melchior, der völlig außer Atem ankam und stolz die Prophezeiung in den Händen hielt, bekam von den beiden Herren nur die knappe Info zugeraunt, dass sie schon Bescheid wüssten. Wenn er wolle, solle er schnell packen. Sie würden noch heute aufbrechen. Ein König wolle begrüßt werden. Nach einem kurzen Moment des Frustes packt auch Melchior zusammen. Kamele sind gesattelt und es geht los. Das wird eine lange Reise. Währenddessen sind Schreie in Bethlehem zu hören. Aus einem Stall heraus heult ein Kind, ein Säugling. Die Mutter entkräftet im Stroh der Tiere. Zwischen ihren Beinen liegt die Nachgeburt. Das Gesicht der Mutter glänzt im Schweiße. Ein paar Haarsträhnen kleben an ihrer Stirn. Josef war tapfer, hat alles mit ihr durchgestanden. War noch nie bei dieser Frauensache dabei. Natürlich nicht. Er ist ein Mann. Hat Maria jetzt aber nicht allein gelassen, mit ihren Schreien und Schmerzen. Und dem Kind, dessen Vater er nicht ist, aber jetzt werden wird. Mit etwas Heu hat er den Jungen abgerieben. Nun ist er umhüllt von dem Leinentuch, in das Brot und Früchte gewickelt waren. Josef hält den Jungen im Arm. Kleines Wunder Leben. Ihm gehen die letzten Tage durch den Kopf. Und der Traum, der eine, als wäre es am Tag passiert, so deutlich und klar und gleichzeitig völlig absurd. Gott höchstpersönlich hat sich bei ihm gemeldet. Er solle sich um Maria kümmern und das Kind, das sie bekommen wird. Das Kind ist der lang erhoffte Retter dieses Volkes, der endlich Frieden bringen wird. Während Josef daran denkt, wird es mit einem Mal warm auf seinem Arm und nass. Wunderbar. Angepinkelt vom Retter des Volkes, auf den alle Welt gewartet hat. Aber was will man machen? Auch Retter und Könige werden geboren und verrichten ihre Notdurft. Maria kommt derzeit wieder zu Kräften. Sie stützt sich auf, lächelt Josef an und schaut in das Leinenbündel. Sie flüstert schwach: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währet für und für. Groß ist unser Gott, Herr der Ewigkeit. Sie lehnt sich gegen Josef und schläft wieder ein. Josef gibt ihr einen Kuss auf den Kopf und flüstert in ihre Haare ein stilles Amen. Die drei Sternendeuter sind inzwischen einige Tage unterwegs. Kurz vor den Toren der Stadt patrouillieren Wachposten. Anhalten, ausweisen und den Grund der Reise nennen. Während die Wachen das Gepäck kontrollieren, wird Kaspar ungeduldig.
Wo finden wir den neugeborenen König der Juden? Wir haben einen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um uns vor ihm niederzuwerfen.
Die Wachen schauen sich fragend an. Herodes sei der König, lassen sie die drei Herren aus dem Morgenland wissen. Kein anderer. Für alle hier im Land, auch für die Juden. Bevor sie ihre Reise fortsetzen können, müssen sie im Palast vorsprechen. Den Wachen ist die Sache nicht geheuer. Die eine Wache begleitet die Herren. Es geht für sie direkt in den Thronsaal. Die Wache läuft hastig zu Herodes und flüstert ihm etwas zu. Herodes Blick geht von Kaspar zu Melchior zu Balthasar und wieder zurück. Er erhebt sich von seinem Thron und schickt die Wache mit einer kleinen Handbewegung aus dem Saal. Er geht auf die drei Weisen zu. Jeder Schritt ist ruhig und bestimmt. Die Sternendeuter verbeugen sich und verharren mit geneigtem Oberkörper. Herodes bleibt stehen.
Drei Weise aus dem Morgenland. Solche Art von Gästen habe ich selten. Es ist mir eine Freude, euch in meinem Reich willkommen zu heißen. Ich habe gehört, dass ihr den neugeborenen König der Juden sucht. Was meint ihr denn, wo der geboren ist?
Balthasar erhebt sich.
Euer Hochwürden? In Bethlehem, in Judäa. So haben es die Propheten geschrieben.
Herodes schaut zu den anderen beiden Köpfen, die weiterhin zum Boden schauen.
Könnt ihr mir das bestätigen, ihr zwei?
Die zwei richten sich auf und nicken. Herodes geht ein paar Schritte im Kreis und streicht sich mit Daumen und Zeigenfinger über sein Kinn. Kaspar, Melchior und Balthasar stehen wie versteinert da und wagen es kaum zu atmen. Obwohl Herodes freundlich scheint, ist die Stimmung düster. Es fällt kaum Licht durch die Fenster. An den Wänden hängt alles Mögliche an Waffen. Kaspar ist sich bei vielen gar nicht sicher, wie man sie überhaupt benutzen sollte. Vielleicht möchte er das auch gar nicht so genau wissen. Er lässt seinen Blick lieber auf dem Thron ruhen. Er steht auf einem Podest, zu dem drei lange Stufen führen. Die Lehne ist riesig, sicherlich 2 Meter hoch. Ein Kampf zwischen einem Löwen und einem Bären ist hineingeschnitzt. Welch anmutige Blutrünstigkeit. Als sich Herodes wieder zu ihnen wendet, erscheint ihm sein Gang fast wie der eines aufgerichteten Bären zu sein. Behäbig.
Ich will euch auf eurer Reise gar nicht weiter aufhalten. Geht zu dem Kind und erkundigt euch nach ihm. Aber bevor ihr eure Rückreise antretet, möchte ich euch noch um etwas bitten. Gebt mir doch Nachricht, wo dieser König zu finden ist. Dann kann ich auch hingehen und mich vor ihm niederwerfen.
Im Chor sprechen die drei, dass sie umgehend zu ihm kommen würden. Bedanken sich für die Audienz und verabschieden sich höflich. Ohne auch nur einen Ton zu sagen, gehen sie zu ihren Kamelen und führen sie zur Tränke. Sie warten auf das Anbrechen der Dämmerung. Auch wenn sie zusammen verweilen, ist doch jeder gerade für sich, versunken in Gedanken. Nach außen hin erstarrt. Melchior summt leise vor sich hin und beginnt zu singen.
O klare Sonn, du schöner Stern, dich wollten wir anschauen gern. O Sonn, geh auf und deinen Schein in Finsternis wir alle sein.
Als sie die ersten Sterne endlich erkennen können, reiten sie aus der Stadt. Balthasars Blick geht einmal kreisrund umher. Er versichert sich, dass sie wirklich alleine sind.
Ich habe kein gutes Gefühl.
Kaspar und Melchior stimmen ihm zu. Sie schweigen wieder. Nur das Schwappen und Gluckern ihrer Trinkbehälter ist zu hören. Die Nacht ist kalt und klar, wie die Nacht, in der die Venus den Jupiter rotieren ließ. Der Stern, nach dem sie navigieren, wird immer deutlicher. Heller und größer. Sie sind angekommen. Hier ist Bethlehem.
Stadt ist ein bisschen viel gesagt, würde ich mal sagen. Dorf trifft es wohl eher. In einem Palast werden wir hier gleich nicht empfangen.
Ob nun Stadt oder Dorf, wegen mir sind wir auch nicht hier, Kaspar. Die Audienz bei Herodes reicht mir für die nächsten 10 Jahre.
Murmelt Balthasar, der in jede Straße einen scharfen Blick wirft.
Wieso können diese Prophezeiungen eigentlich nicht ein bisschen genauer sein? Oder die Eltern hätten ja mal ein Schild aufstellen können.
Kaspar malt ein Viereck in die Luft und spricht weiter.
Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, zweite Tür rechts. Bitte anklopfen. Das wäre doch mal was.
Sei mal leise,
zischt Balthasar.
Hör mal hin.
Aus einem Stall heraus singt es. Eine junge Frau. Das Seufzen eines Säuglings ist auch zu hören.
Schlaf in himmlischer Ruhe. Schlaf in himmlischer Ruhe.
Die drei Sterndeuter gehen mit leisen Schritten auf den Stall zu. Wie gebannt folgen sie der Singstimme. Melchior öffnet die Tür. Vor ihnen im Stroh sitzt eine junge Frau mit einem Säugling im Arm. Sie wiegt das Bündel in ihren Armen. Neben ihr sitzt ein junger Mann. Er hält seinen Arm schützend um sie. Als er die drei alten Männer sieht, steht er auf und will fragen, ob er etwas für sie tun kann. Doch Josef kann gar nicht ganz zu Ende sprechen, da sind die drei auch schon eingetreten und haben sich vor Maria niedergeworfen. Ihre Arme sind weit nach vorne gestreckt. Ihr Gesicht zeigt zum Boden. Sie sprechen etwas im Kanon. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat gesucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettet von seinen Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er gedächte an den Eid, den er hat geschworen Abraham, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang. Josefs Blick wechselt von Maria zu den drei Männern, wieder zu Maria, die auch nur mit den Schultern zuckt. Da schauen die drei vom Boden auf und erblicken das kleine rote Gesicht in dem Bündel. Es starrt sie eindringlich an. Nochmal gut gegangen, es hat nicht angefangen zu weinen, redet Maria vor sich hin und wiegt weiter das Kind. Können wir Ihnen irgendwie weiterhelfen? Kaspar räuspert sich.
Vielen Dank, meine Gnädigste. Sie haben schon viel getan für uns, für die Völker. Sie haben das Kind geboren, den Retter. Wir haben die Himmelszeichen gesehen. Der Stern führte uns hierher, zu Ihnen, zum Retter. Wir sind hier, um vor ihm niederzuknien. Wir wollen ihm unsere Ehre erweisen. Waren schon viele da?
Maria guckt etwas verständnislos und antwortet leicht verhalten, nein. Melchior ist bereits aufgestanden und wühlt in den Taschen, bis er etwas Goldenes in der Hand hält. Mit einem Lächeln geht er vor Maria in die Hocke, gratuliert ihr und überreicht sein Geschenk. Es ist ein Klumpen Gold. Maria verschlägt es die Sprache. Noch nie hat sie Gold aus dieser Nähe gesehen, geschweige denn in Händen gehalten. Bevor sie recht begreifen kann, stehen auch schon die anderen beiden vor ihr. Sie schenken Weihrauch und Myrrhe. Josef steht da und versteht, als das dritte Geschenk von Maria im Stroh liegt. Königsgaben, es sind Königsgaben. Die drei sehen in dem Kind den neuen König. Es sind aber nicht bloß wertvolle Geschenke. Sie wollen sehen, welche Art von König er werden wird. Wenn er nach dem Gold greift, sei er ein weltlicher König. Greife er nach dem Weihrauch, sei er eher eine Art Priester. Und greife er nach Myrrhe, sei er sowas wie ein Prophet. Während ihm diese Gedanken durch den Kopf gehen, hat Maria bereits das Bündel vor ihren Schoß gesetzt. Es soll sehen, was ihm gebracht wurde. Es sind schließlich seine Geschenke. Der Säugling schaut neugierig die drei Geschenke an, greift leicht unbeholfen in die Luft, blickt den drei Männern in die Augen und schlägt mit der kleinen Faust in die Mitte der Geschenke. Die Faust bleibt für einen Moment dort liegen, bis sich sein Blick von den Männern löst und wieder zu Maria wandert. Er lacht sie an und wirft seinen Oberkörper in ihren Schoß.
Tja,
spricht Balthasar und kratzt sich am Kopf.
König, Priester und Prophet zugleich. der wahre Retter, wie mir scheint. Behütet ihn wie euren Augapfel. Wenn Herodes das sieht, wird er sicherlich nicht freundlich seine Krone anbieten. Mal davon abgesehen, dass es die falsche wäre.
Maria nickt und spricht in sich gekehrt. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen.
Josef ist von der Aktion mit den Geschenken noch leicht empört. Haben Sie etwa gerade mein Kind getestet? Naja, Sie können den Kleinen schließlich auch nicht fragen. Will ich mal nicht so sein. Geht es ihm durch den Kopf und er lädt die drei ein, zum Abendessen zu bleiben, dass sie sich erst morgen aufmachen. Freudig willigen sie ein und erzählen bei Oliven und Brot lang und breit, wie der Tag eines Sterndeuters so abläuft. Ein bewegter Tag kommt zu seinem Ende. Am nächsten Morgen packen die drei, verabschieden sich und machen sich wieder auf den Weg. Kurz hinter Bethlehem bringt Balthasar die kleine Karawane zum Stehen.
Wir können nicht wieder zu Herodes. Ich hatte vergangene Nacht einen Traum. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs hat zu mir gesprochen. Wir sollen direkt ins Morgenland zurückkehren.
Kaspar fällt ihm ins Wort.
Ich hab's doch gewusst. Gespürt hab ich's. Habt ihr auch diese Schnitzerei auf seinem Thron gesehen? Der Löwe gegen den Bären? Das Kind, der Retter, ist der Löwe. Das Sternbild, ihr wisst schon. Und Herodes ist der Bär. Er wird alles dafür tun, dass ihn der Löwe nicht vom Thron stößt.
Balthasar ergreift wieder das Wort.
Ich glaube nicht, dass Herodes einen solch vorausschauenden Blick hat, sodass er sich das Sternbild des Judenkönigs in seinen Thron schnitzen ließ. Ich an seiner Stelle hätte dann wenigstens meinen Sieg da einschnitzen lassen. Aber ich gebe dir recht, mein lieber Kaspar. Er wird diesen König nicht neben sich dulden. Wir reiten jetzt nach Hause und vielleicht hat Herodes längst vergessen, dass wir bei ihm waren.
Währenddessen bekommen die Wachen des Herodes inzwischen den vierten gewaltigen Donnergroll ihres Königs zu spüren.
Ach, wo bleiben die denn nun? Ist es wirklich so schwierig, ein verdammtes Blag ausfindig zu machen? Können Gott und die Welt erklären, aber laufen am Leben vorbei, hängen mit den Köpfen in den Wolken. Es reicht mir jetzt. Ich befehle, dass alle Kinder in Bethlehem getötet werden sollen. Die, die männlichen Geschlechts sind, unter 2 Jahren, alle weg. Ich lasse mir doch nicht von einem Kind, von einem Baby meinen Thron streitig machen. Ich allein bin der König.
Auch Josef hatte in der vergangenen Nacht unruhig geschlafen. Wieder ein Traum, wieder einer mit Gott. Die Sache mit dem kleinen Jungen scheint ihm wirklich sehr ernst zu sein. Ein Engel Gottes hatte zu ihm im Traum gesprochen. Er sagte, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich's dir sage, denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Wenn dieses kleine Bündel wirklich der langersehnte König ist, wird Herodes sicherlich nicht lange fackeln. Josef packt ihre drei Habseligkeiten zusammen und macht sich sofort mit Maria und dem Kind auf den Weg. Die Reise würde lange dauern. Ägypten, ausgerechnet Ägypten, dort, wo der Pharao damals die Kinder töten ließ. Als letzte der 10 Plagen. Dort sollten sie nun in Sicherheit sein. Er, Maria und das Kind. Dort soll das Leben ihres Kindes gerettet werden. Während Josef packt, betet er immer wieder: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und die Soldaten des Herodes ziehen aus Richtung Bethlehem. Sie verschaffen sich Zutritt zu den Häusern, entreißen den Müttern und Vätern ihre Kinder, Sie töten alle Jungen, die jünger als 2 Jahre alt sind. Bei einigen, die sehr klein wirken, gehen sie auf Nummer sicher. Überall in der Stadt sind Schreie zu hören. Frauen, die sich auf die Brust schlagen. Vor den leblosen Leibern ihrer Knaben hocken. Schreiend zerreißen sie ihre Kleider. Kaum eine Straße bleibt vom jungen Blut verschont. Die Reise der heiligen Familie zieht sich. Kurzweilig hat Josef das Gefühl, es würde nicht mehr lange dauern, bis der Junge selbst ein Stück der Strecke laufen könnte. Doch sie kommen nach Ägyptenland. Als Fremde werden sie willkommen geheißen, finden Haus und Arbeit und sind sicher. Weit weg von Heimat, Mord und Totschlag. Weit weg von dem Ort, wo sie jetzt Eltern ohne ihr Kind gewesen wären. Auch die 3 Sternendeuter sind angekommen, im heimischen Morgenland. Balthasar lässt es einfach keine Ruhe, dass das Kind sich auf keines der Geschenke gestürzt hat. Es hat einfach nur in die Mitte gegriffen. Es hat also keins der Geschenke angefasst und gleichzeitig alle gemeint. Balthasar muss sich noch einmal im Regal der Regentschaft umschauen. Er braucht etwas zu den Ämtern. König, Priester, Prophet. Bei Kaspar angekommen, geht er ohne viel Gerede übers Wetter zum Regal. Ohne viel zu suchen, findet er, was er braucht. Er breitet die Schriftrollen auf dem großen Schreibtisch untereinander aus. Auf der obersten prangt eine Krone. Keine weiteren Zeichnungen. Das Amt des Königs. Balthasar geht mit dem Finger die Zeilen entlang. Er springt zum letzten Absatz. Dort steht: Steht der Regent unter dem Stern des Löwen, so vereinen sich in ihm die Herrschaften. Erstens über die Welt, die ist. Zweitens über die neue Welt, die einst kommt. Und drittens über die Gemeinschaft derer, die in diesem König mehr erkennen als den König. Siehe Prophet, siehe Priester. Balthasar stellt sich auf und stützt seine Arme in die Seite.
Ein König über die Welt, das ist doch schon ziemlich viel. Und dann auch noch über die, die da kommt, die neue. Und über die Gemeinschaft, die mehr in ihm sieht. Ein bisschen viel Karriere für ein Menschenleben.
Murmelt Balthasar und beugt sich über die nächste Schriftrolle. Sie ist die kleinste unter den 3 und sie handelt vom Amt des Propheten. Darin steht geschrieben: Der Prophet als Meister und Lehrer verkündet den Willen Gottes. Dieser besteht aus dem Gesetz, das dem Menschen zum Leben dient. Neben dem Gesetz steht die Gnade. Denn der Mensch ist gewollt und geliebt von Gott. Er hat den Menschen ins Leben geholt und hält treu an ihm fest. Auch wenn der Mensch sich noch so sehr von Gott lossagen möchte. Balthasar nickt ab und überspringt den Rest und geht zur 3. Schriftrolle. Es geht dort um das priesterliche Amt. Es steht geschrieben: Der Priester ist ein Gottesmann, der reinste unter den Menschen. Ihm ist die Aufgabe anvertraut, Gott um Gnade zu bitten und den Segen Gottes auf das Volk zu legen. Damit das gelingt, ist sein Lebenswandel dem göttlichen Gesetz unterworfen. Er leistet vollkommenen Gehorsam. Er ist bereit, sein Leben für viele zu geben. Balthasar richtet sich auf und denkt an das Kind, das keins der Geschenke anrührte und gleichzeitig für alle sich annahm. Kaspar kommt zu ihm an den Tisch.
Na, welche Sonne ist dir gerade aufgegangen?
Er schubst ihn leicht von der Seite an, guckt auf die Schriftrollen und wartet auf eine Antwort. Balthasar sortiert noch kurz seine Gedanken.
Der Junge wird alle 3 Ämter anstreben. Er will sie alle in sich vereinen, um der wahrhafte Retter zu werden. Er will die Menschen mit Gott versöhnen. Dafür wird er bis ans Äußerste gehen müssen. Das ist unmenschlich.
Wie soll das gehen?
Da reicht die Kraft eines Menschen nicht aus,
spricht Kaspar und überfliegt die Schriftrolle.
Dazu braucht es Göttliches, sehr viel davon. Wie bei einem Segen, zumindest ein bisschen. Der ist auch immer von Gott. Der Priester ist nur Vermittlung.
Kaspar legt seine rechte, alte, faltige Hand auf Balthasars Schulter und liest Zeilen von der dritten Schriftrolle.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Balthasar legt seine Hand auf die Schulter von Kaspar.
Möge dieser Segen auch auf dem Kind liegen, dem Friedefürst und Wunderrat.